Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin, mittlerweile Teil Nummer 7, wenn ich richtig liege. Bei mir ist Mario. Hallo Mario.
Hallo Mario. Hallo Zuhörer.
Na, ich werde wieder nicht begrüßt. Das ist schon wieder sehr charmant von meinem lieben Mitpodcastern. Aber hey, so fühle ich mich wohl in meinem eigenen Studio. Wir sprechen heute über Periroden Neo Band 15 aus dem Zyklus Expedition Vega Schritt in die Zukunft von Bernd Perplies. Titelbildzeichner waren wieder Dirk Schulz und Horst Gotthard, erschienen am 13. April 2012. Die Hauptpersonen, ja, ich denke, da kommen wir in der Handlungszusammenfassung dazu. Handlungszeitraum Ende Juli bis Anfang August 2036 und die Handlungsorte Terra, Lanol und Titan. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie es dir geht, Mario, aber ich glaube, das interessiert eh keinen, oder?
Wir haben heute, als wir das aufnehmen, den 11.03.2021. Gestern gab es einen Riesenskandal bei der CDU wegen Maskenamigos. Heute der nächste CDU-Politiker. Morgen in diesem Studio der nächste Bullshitstorm, auch CDU. Wir tragen keine Maske privat als Politiker, weil wir haben es ja nicht nötig. Und gleichzeitig trudelt uns die Nachricht ein, wie in Neo zu lesen. 2040 werden wir ungefähr 3 Grad Erderwärmung haben. Das ist der Punkt, wo etwa 5 Milliarden Menschen sterben an Hunger und Durst. Geile Zukunft.
Sieht gut aus zurzeit, ne? Läuft richtig, richtig gut.
Der Laden fliegt uns gerade in ganz großen Bogen um die Ohren und ich bin froh, wenn ich in 15 Jahren nicht mehr lebe.
Wow. Auf jeden Fall, Erscheinungstermin ist heute der 6.4., also vielleicht hat sich das auch alles schon erledigt.
Tja, wer weiß, vielleicht sind bis dahin die Birkoniden gelandet und ersaufen uns.
Was, glaube ich, nicht die schlimmste Alternative wäre.
Prost.
Oh Mann. Das war schon wieder viel zu viel Batshit Insanity hier. Aber okay, dann, ja, was denkst du denn über das Titelbild, Mario? Wir sprechen ja sonst immer über das Titelbild, bevor ich die Metadaten, aber ich war jetzt einmal so im Rutsch, da habe ich das einfach mit kurz durchgenudelt.
Also das Titelbild ist, 0815 Standardkost, 5 von 10, weder besonders aufregend noch besonders schlecht.
Boah, mir gefällt es schon ganz gut, muss ich sagen. Es ist so eins für mich.
Ja.
Seltsamerweise ist mir das gar nicht bewusst gewesen beim Lesen, weil ich den Band jetzt, glaube ich, hier im Platin-Band gelesen habe, in der Platin-Edition. Und da habe ich, ist mir das gar nicht, ich habe es gar nicht mehr vor Augen, dass ich das irgendwann mal in der Hand gehabt habe. Aber ja, super. Titelbild gefällt mir echt ganz gut. Ich mag immer noch das Design von der Tosoma sehr gerne. Ich finde, das ist immer so ein bisschen kleinteiliger als, also so ein bisschen detaillierter als die Erstausgaben. Kugelraumer. Deswegen gefällt mir das ganz gut. Soll wahrscheinlich darstellen, dass das einfach eine alte Kiste ist.
Ja.
Aber ganz gut. Ich finde es auch schön kleinteilig, muss ich sagen. Also so detailliert ist mir das echt genug. Und da passiert ja echt viel drauf. Ne? Ja, aber ist Standardkost. Da hast du absolut recht.
Sorry, nach über 5000 Titelbildern, ja, Adlan, Peri, Neo und so weiter zusammengenommen, das reißt mich halt nicht mehr vom Hocker auf. Am Kiosk ist es ein schöner Hingucker, ne, man sieht was explodieren.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist ein bisschen Action drauf los, es ist ein Raumschiff drauf, man weiß schon mal so, in welche Richtung das geht, selbst wenn man Peri und Neo nicht gelesen hat. Das passt, deswegen ist eine 5 von 10 ist im Schulnoten ja nichts anderes als eine glatte 3. 4. Ja, das heißt, ja, eher eine 3. 5 von 10 ist eher eine 3.
50% sind 4. Gerade so.
Für mich ist es eine glatte 3. Sinn und Zweck erfüllt, aber es wuppt mich jetzt auch nicht zur Begeisterung.
Magst du uns mal ganz kurz in aller Kürze durch die Handlung durchführen?
Einer der Handlungsorte heißt Lanol. Das erinnert mich irgendwie an diese Schafswolle, an Lanolin. In kurz. Ivan Gorachin, das ist der im Koma liegende Bruder von Ivanovic, dem Zünder, wird also nach seinem jahrelangen Koma aus der Klinik entlassen. Der ist ja am Ende von Heft 8 auf die Tosoma losgelassen worden und war dann irgendwie aus der Handlung wieder weg. Lernt eine Ishimatsu kennen, eine junge, schlanke Japanerin. Die erleben so ein bisschen ein paar Abenteuer auf dem Fahrrad, kommen sich näher. Es menschelt auch, auf gut Deutsch, sie poppen. Schließen sich einer Renegatengruppe rund um Stefan Raskujan und Co. an. Die kennen wir noch von der Entführung von Rico. Da haben wir auch Ishimatsu schon kennengelernt. Ja, sie schießen eine der Fantanflundern, also ein kleines Beiboot, ab an der Golden Gate Bridge. Und Ivan muss widerwillend seine Kräfte einsetzen. In der gleichen Zeit haben Julian Tiflor, Mildred Orsons und Timothy Hanahan 3. August 2037 auf Titan den arkonidischen Kugelraumer Igita, klingt irgendwie nach Igit, gefunden. Sie dringen zu dem auf dem Grund des Eismeeres liegenden Schiff vor und finden das völlig entkräftete Energiewesen Harno. Harno sitzt da seit ungefähr 10.000 Jahren im Dunkeln und ist kurz vorm Abnibbeln, weil er ernährt sich von Sonnenlicht und Energie. Timothy Hanahan findet es einfach vollkommen geil, ohne Körper zu leben und will Teil von Harno werden. Harno und Hanahan klingt ja auch schon so ähnlich, ne? Also nimmt Harno Hanahan in sich auf. Aber bevor Harno abdüst, gibt er noch eine Kleinigkeit, ein kleines Dankeschön an die Gruppe. Eine Zeichenfolge. Da weiß Tiflor auch nichts mit anzufangen, sendet es zur Erde. Toll. Dann haben wir die Handlungsebene um Crest und Tatjana Michailovna. 4. August. Zutritt zum Schlachtschiff Tosoma. Als die Positronik einen Autorisierungscode verlangt, übermittelt Crest die von Tiflor gesendete Zeichenfolge. Richtig, Bingo, Sesam, öffne dich! Der Tort fordert sein Volk aus der Gefangenschaft heraus zu einem eintägigen Waffenstillstand auf, fordert gleichzeitig Vergeltung danach. Ein fällt ein Schuss, die Pheronen gehen von dem Tod des Tort aus und der Oberanführer der Topsieder, Gengt Tarm, zieht plötzlich aber Verhandlungen in Erwägung, nachdem er den wahren Grund der Eroberung erfahren hat. Da kommen wir dann während der Handlungsbesprechung noch zu. Perry vernichtet die Station auf Lanul und mit ihr den Transmitter.
Oh, da ist doch jetzt ein Fehler drin in der Peripedia, ne? Das war irgendwie anders, weil ich glaube, das ist auf Thoras Mist gewachsen.
Ja, das ist, bezieht sich auf die Gruppe Perry Roden.
Ja.
Die vernichtet die Station auf Lanol, mit ihr den Transmitter. Und jetzt machen sie einen großen Brimbamborium. Yay, wir sind die Lichtbringer, wir sind zurück und wir haben das, was die Topsieder suchen. Ja, und die Rugere Krähen zieht die auf den Namen Last Hope umgetaufte Tosoma X in ihren Hangar.
Alles bereit für den Showdown, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Stück für Stück durch. Wie hat dir die Story um Ivan Gorachin gefallen?
Hätte sehr viel mehr von dem Buch drin sein können. Vor allen Dingen das Menscheln, dieses sich mit 56, 30 Jahre oder sehr Mitte 50 wiederzufinden in einem alten Körper, während man geistig noch 30 Jahre zuvor ist, weil das Koma hat er ja verschlafen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und diese Verwirrung, dass er seine besten Jahre eigentlich ja hinter sich hat. Und das Erste, was ihm über den Weg läuft, ist ein junges, hübsches Mädchen zum Poppen. Geil.
Dass er sich da nicht denkt, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Mensch, Mensch, Mensch. Das war da eine fingierte Nummer, dass sie den da getroffen hat.
Ja, oder eine gefingerte. Ha, ha. Oh. Okay, ich verspreche für den Rest der Folge mehr Ernsthaftigkeit.
Also ich muss sagen, die ganze Gorachin-Storyline, die hat mir, ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Weil sie halt, wie du schon sagst, nicht weit genug geht, ne, dass sie irgendwie eine größere Relevanz hat. Weil klar ist das eine krasse Nummer, klar kriegt man da nochmal so ein bisschen Worldbuilding, also dieses, wie die Welt sich da darstellt zu diesem Zeitpunkt, wie Amerika ist, ne, kriegt man das alles nochmal erzählt. Aber am Ende hat es halt nicht die Auswirkungen, die es gebraucht hätte, um irgendeine Relevanz zu haben. So. Wahrscheinlich spart man sich den dann auf, um den dann halt später noch zu benutzen in der dritten Staffel, um was zu erzählen. Ja, okay, da hat er jetzt hier so seinen Punkt des Wiederauftauchens, ist okay. Aber alles im allem kommt das nicht über nett hinaus, muss ich sagen. Auch diese ganze Rebellennummer, die da abziehen. Es scheitert halt nicht grandios, so genug. Und es hat halt am Ende zu wenig Impact, um für mich halt irgendeine Relevanz zu haben. Deswegen hätte ich drauf verzichten können und ich fand ehrlich gesagt den Gorachin halt auch wieder so, ich fand ihn weder sympathisch noch interessant, muss ich sagen. Weil es halt nicht weit genug gegangen ist.
Ja, er bleibt ein bisschen distanziert, ein bisschen generisch, da kann ich mit leben.
Er will die ganze Zeit kein Werkzeug mehr sein. So, ich glaube, da beginnt sein Charakter in dem Setup. Also, dass er sagt, ich will keine Waffe von irgendjemand anders mehr sein, ich will nicht mehr, dass mein Bruder mich misshandelt, also missbraucht für irgendwas oder halt Montourney. Und dann am Ende lässt er sich halt wieder dazu herab, die Waffe von jemand anders zu sein. So, ja.
Ja. Also das war, aber da kann Bernd wahrscheinlich nichts für, das war wahrscheinlich wieder Exposé, ne, die beiden zusammenbrachte. Da würde ich Bernd Perplis sagen, er hat aus einem blöden Setup das Beste gemacht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ishimatsu war mir ein bisschen sympathischer. Ich meine, okay, ist halt eine Frau, ne? Die mag ich in Romanen irgendwie immer ein bisschen mehr. Sie ist auch eine Mutantin. Sie kann Bilder von weit entfernten Orten entstehen lassen. Und sie hat ein kleines Geheimnis. Ihr fehlt ein Fingerglied und sie hat Tätowierungen. Wo kommt sowas vor in Japan? Klischee. Yakuza.
Ja, hättest du jetzt noch nicht mal auflösen müssen, nee. Aber du hast natürlich recht, die war auch sehr viel sympathischer, die hat sehr natürlich gewirkt, das muss ich sagen. Aber alles in allem lässt mich das Schulterzucken zurück. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Szene auf der Golden Gate Bridge und dass die Fantan die Golden Gate Bridge klauen wollten. Das fand ich wirklich eine sehr schöne Idee. Bisschen lustig, aber ja, als die beiden dann diesen Bericht von der Golden Gate Bridge gesehen haben im Fernsehen, taucht ein Fernsehausschnitt auf, der erzählt wird. Und da führt der Reporter ein Interview mit einem Sachverständigen. Und der Sachverständige, kannst du dich noch an den Namen erinnern?
Nee.
Der heißt Dayton Ward. Und Bernd Perplis hat mit dem Christian Humberg zusammen eine Trilogie für Star Trek geschrieben, die da hieß... Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Mensch. Verdammt, das muss ich gleich mal noch nachschauen. Auf jeden Fall hat er auch Star Trek-Romane geschrieben, gemeinsam mit dem Humberg zusammen. Und Dayton Ward ist ein anderer sehr beliebter und bekannter Star Trek-Autor. Ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Deal zwischen den beiden gewesen ist oder ob der damit eine Message transportieren möchte, weil der Dayton Ward hier in Perion Neo kommt halt nie unbedingt so gut weg.
Du, ich gehe davon mal aus, dass man hier und da Leute mal verbrät. Ich meine, hat ja der Hubert Hensel auch mit meinem Namen damals in Heft 1936 das goldene System gemacht. Ja, man holt sich Inspiration von Fans, man nimmt die Namen, man verballhornt sie ein bisschen. Ist doch nicht schlimm.
Ja, ich fand's aber schön, weil das so aus der Zeit kommt, als auch dieser Doppelroman, also diese Trilogie mit Humberg passiert ist.
Ja, kann ich nicht einordnen, ich nix Trekkie.
So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Hier, Star Trek Prometheus heißt die Trilogie. Feuer gegen Feuer, Ursprung allen Zorns und ins Herz des Chaos. Sehr schönes Ding. Das kann ich sehr empfehlen. Wer eine Star Trek Romantrilogie mal lesen möchte, kann da gut einsteigen.
Ja, ich mag halt keine drittklassige Billig-Sci-Fi.
Ist es nicht. Ist es wirklich nicht.
Ich wollte doch jetzt nur mal die Trekkie-Hörer ein bisschen triggern.
Weil es halt beides Perry-Autoren sind oder Gastautoren sind, halt mit Perplis und Humberg. Humberg hat ein Neo geschrieben und ich glaube auch ein Heft in der Erstausgabe, oder?
In der Erstausgabe nicht, in Neo schon. Ich will jetzt dem Christian Humberg nichts Böses. Er ist eigentlich ein sehr netter. Ich habe ihn auf dem Buchmessecon 2019 kennengelernt. Da hatte er gerade ein E-Book, eine sechsteilige Serie rausgebracht. Und ich hatte bei uns auf Warpcore einen, ja, man kann schon fast Verriss nennen, als Beitrag dazu.
Ja, dieses Ding Neue Erde angesprochen oder sowas
hat. Hieß das? Ja, es hat mich persönlich nicht angesprochen. Das heißt ja nicht, dass es schlecht wäre oder er schlecht schreibt oder sonst was. Und wir werden das Gleiche noch mit seinem Perineo-Roman erleben. Ich komme mit seiner Art zu schreiben, mit seinem Stil nicht so ganz zurecht. Das liegt an mir, das liegt nicht an ihm und ist kein Urteil über seine Qualität.
Also wie gesagt, Prometheus kann man sehr gut genießen. Es ist auf jeden Fall im obersten Drittel der Star Trek-Romane, wenn man das mal so betrachten möchte. So, lass uns mal weitermachen. Fällt dir noch was zu der Rebellengeschichte in San Francisco ein, oder?
Nö, die war so generisch. Der einzige wirkliche Höhepunkt war für mich, dass die Golden Gate Bridge in Teile geschnitten wird und abtransportiert wird. Dabei sterben Menschen, aber gar nicht mal wenige. Zum einen werden einige verdampft, ne, durch den Impulsstrahler. und andere werden fallen dann einfach von der Brücke mit ihren Autos. Also man kann da von ein paar tausend Toten ausgehen. Und da zeigen die Fantanen mal wirklich, dass sie in ihrer Gier absolut gar kein Maß kennen. Was ist ein Menschenleben für sie wert? Gar nichts. Stehst du ihnen im Weg, bist du tot.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch so an leichten Gore, als dann geschildert wurde, dass Menschen halt teilweise zerschnitten wurden an der Stelle, wo die Brücke aufgetrennt war. Das war schon recht explizit.
Für mich hätte man das durchaus noch ein bisschen deutlicher und länger schildern können.
Ja, du hättest dir nochmal ein 150-Seiten-Band nur für diese Stelle mit ein bisschen Görchen.
Nein, aber so, eine Seite mehr hätte ganz nett gewirkt. Ich bin halt ein bisschen Gore-Fan.
Vor allen Dingen hätte es halt ganz gut in der, finde ich, also in der Handlungsebene gepasst, weil das ja am Anfang doch so entschleunigt ist mit den beiden. Ne? Die treffen sich ja dann auf diesem Trail und fahren gemeinsam Mountainbike und an der Schanze und dann traut er sich doch zu springen und sowas. Und danach kommt halt so ein krasser Cut und das endet in dieser Szene auf der Golden Gate Bridge. Das hätte ich so als eine zusammenhängende Kapitel ganz gerne gesehen, dass das so friedlich und so ein bisschen techtelmechtelmäßig anfängt und dann halt in dieser krassen Katastrophe endet. Dann wäre mir auch diese Charakterentwicklung von Goratschkin dahin, hätte mir dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser gefallen, hätte man das so gelöst. Ja, aber wie gesagt, du sagst ja auch schon, das riecht sehr nach Exposé-Vorgabe. Ja,
und ich muss auch ganz offen gestehen, dass mit der Golden Gate Bridge war das erste Mal, wo ich die Fantan nicht nur so sehr ambivalent sehen konnte, sondern echt mal gedacht habe, ihr kleinen Mistviecher.
Ja, auf jeden Fall. Also die kommen da schon sehr, sehr böse rüber. Also auch als Antagonist, den man durchaus auf begründete Art und Weise hassen darf. Vor allem, dass sie halt so überhaupt gar nicht interessiert. So, sie tun das ja nicht, weil sie böse sein wollen, sondern sie tun das ja, weil sie in ganz anderen Kategorien denken und halt das Besum für sie im Zentrum steht und halt nicht, was beim Mitnehmen von dem Besum halt passiert. Das interessiert sie nicht, dafür haben sie überhaupt gar kein Gefühl. Und das macht sie halt so kalt und unberechenbar und das ist halt echt gute Entscheidung gewesen, das hier nochmal so zu verdeutlichen. Auch wenn es halt am weiteren Vorgehen relativ wenig ändert. So, es hat auch die Aktion mit der Golden Gate Bridge hat für mich zu wenig, jetzt neudeutsch, Impact, ne? Also Einfluss auf die Resthandlung.
Lass uns mal zum für mich persönlich Tiefpunkt des Romans kommen. Julian Tiflor, Mildred Orsons, Timothy Hanahan. Das Auffinden dieses Energiekugelwesens Harno, das war eine Reminiszenz an die Erstauflage. Da ist das ja ähnlich passiert. Und da ist auch Hanahan später in Harno aufgegangen. Ja, ist ein Easter Egg für Erstauflagenfans. Ist aber hier eigentlich im Prinzip völliger Bullshit. Weil was hat das in der Handlung zu tun? Mal abgesehen davon, dass Julian Tiflor, Mildred Orsons und Timothy Hanahan den akonitischen Aufklärer fliegen, weil sie computerspieleaffin sind. Okay, kann ich kaufen. Dass man ihnen diesen Aufklärer im Vorheft überlassen hat, glaube ich, haben wir auch schon festgestellt, war irgendwie
komisch.
Ja, ob das jetzt wirklich so Sinn ergibt. Dass man dann am Boden von Titan, von einem Mond, wo ja ein Signal herkam, einen arkonitischen Kugelraumer, die Igita findet. Okay. Weißt du, wir sind im Sol-System, ja. Ewig hat man nichts von arkonitischen Schiffen gewusst und jetzt findet man auf jedem Planeten des Sol-Systems irgendwie ein arkonitisches Schiff.
Auf der Venus die Tosoma 9, auf der Erde die Tosoma, da die Igita, ja.
Kann ich auch noch kaufen, obwohl das schon ziemlich bemüht ist. Gut, das Schiff kann sich nicht ganz selber instand setzen, es ist auch zu tief unterm Eis und es ist zu groß, um durchzubrechen und bla bla bla. Gut, kaufe ich. Dass da ein Energiewesen an Bord ist. Ausgerechnet da. Und die nun hingelockt hat. Oh. Langsam fängt mir der linke Zahn an, weh zu tun. Aber kaufe ich auch noch. Aber dann nimmt dieser Harno nach ein bisschen Gesülze, der 10.000 Jahre lang nicht zu fressen bekommen hat, ne? Weil Energieesser. Nach ein paar Stunden Sonneneinstrahlung. Genau in dem Augenblick, wo sich Fantan nähern, ist er satt und sagt, mach die Biege. Hanahan will gleich seinen Körper aufgeben. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist für Menschen. Gut, akzeptiere ich vielleicht auch nochmal. Vielleicht war er ja auch todkrank und wir wissen es nicht. Und geht in Harno auf. Nein. Und dann gibt Hanno noch als Belohnung für seine Rettung den Menschen den Code für die Tosoma unten, auf dem Meeresgrund.
Nee, du hast komplett recht.
Nein.
Klar ist das eine Reminiszenz, ja, verstehe ich auch, dass sie sowas machen, aber sie fühlt sich halt für jemanden an. Ich kenne die Textstelle, also ich bin noch nicht mit der Erstausgabe so weit in den frühen Jahren, dass ich das kennen würde. Fühlt sich für mich nicht natürlich an. Vor allen Dingen, weil halt Neo sich bis dahin immer dadurch ausgezeichnet hat, dass die Charaktere sich relativ so verhalten, wie ein normaler Mensch sich verhalten würde in der Situation. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und jetzt ist hier, dass hier und da mal so eine Abbiegung ist, ja klar, es ist ein Roman, es muss spannend bleiben, ne? Aber hier hat man halt wirklich so auf Biegen und Brechen alles dahin gelenkt, dass das halt passiert. So hätte man sich die Idee vielleicht für einen anderen Zeitpunkt aufgespart, und wäre vielleicht auch diese Reminiszenz an die Erstausgabe ein bisschen besser gerecht geworden, weißt du? Oder dass man, keine Ahnung, vielleicht eher die Geschichte Kosmischer Lockvogel nimmt, wo Tiff dann halt zu diesem...
Oh nein, bitte nicht.
Ja, aber das hätte auch wieder besser gepasst als irgendwas. So, das hätte sich mehr wie eine Quest angefühlt. Weil was die da schreiben oder was der Band Peplis da schreibt, wie die Kids halt mit diesem Schiff unterwegs sind, ich kann mir gut vorstellen, dass das einem Harry Potter Leser, ne, so ein Leser zwischen, keine Ahnung, 10 und 14 oder sowas, sehr gut gefällt. Ich finde, es kommt auch gut rüber, wie die das da unten alles entdecken und wie die staunen und sowas. Aber wie das halt Stück für Stück immer weiter dann so in diese Plot-Device-Kiste reinrutscht, ne? Und dann am Ende suhlen sie sich in ihren eigenen MacGuffin ist falsch. Wie sagt man das? Deus Ex, ja. Also Hanno taucht auf und sagt dann halt, ja, hier, komm, hier ist die Lösung eurer ganzen Probleme.
Ja. Also ich habe den Eindruck gehabt, auch das war Exposé vorgegeben, damit die Bausteine alle auch schön in die richtige Richtung kippen zum Staffelfinale. Und ich hatte unheimlich das Gefühl, dass Bernd das Ding einfach nur ziemlich lustlos runtergeschrieben hat. So nach dem Motto, okay, muss halt drin sein, was soll der Scheiß? Also die Wirkung hat es auf mich gehabt. Und ich schätze Bernd Perplis als Autor. Er ist einer, der bei mir unter den Top 4 ist. Und ich weiß, wie geil er schreiben kann durch Am Abgrund der Unendlichkeit.
Oh ja.
Habe ich übrigens auch auf Warpcore beschrieben, eine Rezension zugeschrieben. Geiles Werk. Aber das fühlte sich für mich nicht nach Bernd Perplis an. Das fühlte sich für mich nach Pflichtübung. Muss halt drin sein. Soll der Scheiß. Okay.
Aber ich finde, der Roman ist so zusammengestellt von den Handlungsebenen, dass halt die erste Handlungsebene mit Gorachin und Ishimatsu, das hat ihm gefallen, ne? Da ja. Hat er aber anscheinend mehr Auflagen bekommen vom Exposé her, ne? Beziehungsweise war das wahrscheinlich eine Idee, die er nicht selber entwickelt hat. Dass hier das mit Hanno, was er halt so gefühlt, da bin ich absolut bei dir, wenn ich sage, ich will ihm jetzt nicht über den Mund fahren, der kann sich ja auch gerne mal melden. Hallo Bernd, an der Stelle, wenn du dich noch dran erinnerst. dass er so runterschreibt, die Stelle mit Hanno und halt zum Abschluss, diese ganze Geschichte mit Genk Tarm und Perry, das finde ich, hat ihn am besten gelegen. Und da kommt er auch an seine Qualität, die er sonst abliefert, ran. Lass uns mal zum letzten Drittel sozusagen kommen des Romans.
Ja, eher zum Viertel, weil...
Ja, so viel ist es nicht,
hast du recht. Ja, der Tort fordert ja sein Volk auf, Waffenstillstand zu halten und dann richtig den Topsidern in den Arsch zu treten und wenn sie alle sterben. Nein. Das ist wieder dieses, was ich so in Filmen hasse, ja. Dieses, so, das ist so typisch amerikanisch. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Ich mag's nicht.
Es passt halt nicht in den Grundton rein. Das macht die Feronen so ein bisschen zu...
US Soldiers.
Ja, wie sagt man dazu? Fanatiker, glaube ich, ist ein gutes Wort, oder? Dass sie halt so fanatisch an ihren Tort glauben und sowas. Es taucht ja hier und da ein bisschen auf. Die sind ja sehr spirituell mit ihrem Lichtbringer, mit der Tortgeschichte, mit der Kernung-Geschichte. Das ist auch am Anfang der dritten Staffel wieder mit dabei.
Warum ich mich daran so störe, die Topsieder werden als Volk beschrieben aus vielen, vielen Strömungen. Und da hast du auch unheimlich weltnahe, gegenwartsnahe Topsieder, die mit mehreren Frauen oder mehreren Männern ihre Familien bilden, ne? Je nachdem. Und insgesamt einen unheimlich ruhigen Pragmatismus an den Tag legen können.
Gezeigt der Todd, mit Treckerhorn zum Beispiel.
Ja, da wären garantiert genügend Top-Feronen bei, die sagen, okay, dann sind wir halt unter Besatzung. Was kümmert's mich? Hauptsache ich überlebe. Ne? Völliger Pragmatismus. Und dann kommt der Todd daher und das ganze Volk mutiert plötzlich zu G.I. Joes und ja, gibt's ihn? No, I don't buy that.
Aber ich finde den Weg dahin, der ist schon cool der erzählt. Also wie das gemacht ist und wie das gelöst ist, das macht schon echt Spaß zu lesen. Ne? Wir haben ja dann den Gengtam, der diesen Todd dazu zwingt, diesen Waffenstillstand auszurufen. Und dann entwickelt sich das halt immer so Stück für Stück für Stück für Stück. Und selbst der, also man hat das Gefühl als Leser, dass die Charaktere, die im Roman handeln, von dem überrascht sind, was sie hören. Oder was gerade passiert, so beim Gengtam zum Beispiel. Klar, erschießt der. Merkt man halt, dass der so geistesgegenwärtig ist und halt nicht den Tort erschießt, sondern halt nur das Aufnahmegerät. So die Außenwirkung ist natürlich verheerend für die Topsieder, ne? Das fanatisiert die Feronen ja nur noch stärker. Und dann wie Perry sozusagen in die von Lanol aus startet, dann wird der Kerlons Stützpunkt, also Kerlons Bastion wird es glaube ich immer genannt, zerstört durch Tora, die da eine Bombe legt. Habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das tut, muss ich sagen.
Das sind die Punkte, wo mein Gehirn ausgesetzt hat in der Handlung und gesagt hat, okay, das Ding ist sehr schief, dieser Roman, was ich nicht Bernd anrechne. Komm, da kommt's auf den Quatsch jetzt auch nicht mehr drauf an, ob das jetzt motiviert war oder nicht. Ich glaube, das hätte er in einem Doppelband wahrscheinlich besser gelöst und besser herausgearbeitet. Hier wird's halt abgehakt auf der To-Do-Liste, muss halt rein, okay, ist erwähnt, Haken dran, weg.
Ja, man musste Lanuel anscheinend aus irgendwelchen Gründen loswerden. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall bringen sie sich dann in Position und er spielt dann seinen großen Bluff und wir merken praktisch, wie im Hintergrund alles sich darauf hin entwickelt, dass es zum großen Showdown kommt.
Das da wird auch gesagt, was der große Bluff ist und was die Topsider suchen. Das wird hier ja auch dann erwähnt, ne?
Ja, sie denken, dass sie die Transmitter suchen.
Nein. Hä? Die Welt des ewigen Lebens.
Ja, auf der zweiten Ebene. Ne? Aber der Bluff ist ja am Ende, dass man diesen Transmitter übergibt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, um das Fazit ein bisschen zu sagen, also die Schreibe von Bernd Perplies insgesamt war für mich eine klare 8 von 10.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich absolut bei dir.
Der Roman als Inhalt, tut mir leid, für eine 5 von 10 hat es gerade gereicht.
Ich komme alles in allem unterm Strich zu einer 6 von 10.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das also ist
auch fair. Mit der Schreibe drinne, die Schreibe drinne, wenn ich die 8 von 10 gegen die 4 von 10 von der Handlung aufrechne, komme ich auf eine 6 von 10.
So, man ist weiß zu unterhalten, ne? Und das, was man dem Roman gut anhalten kann, ist, dass es halt wieder vorangeht. So. Und das Gefühl hat man halt auch, dass es halt einen Schritt vorangeht. Obwohl eigentlich nie so viel passiert, im Gegensatz zu den anderen Romanen, wo halt zeitlich und handlungsschrittweise mehr passiert. Aber ja, es ist halt, ich muss sagen, es ist für mich so als Gesamtpaket eher eine Enttäuschung. Das liegt aber meiner Meinung nach weniger daran, dass der Roman jetzt wirklich eine Gurke ist oder irgendwas, sondern dass halt die restlichen 7 Hefte aus der Staffel so gut sind. Und dass hier Bernd Perplies die unliebsame Aufgabe hat, das 7. zu schreiben und halt nicht das 1., 2., 3., 4., wo er halt mehr Aufgaben im Worldbuilding bekommen würde und das hätte ihm wahrscheinlich mehr gelegen.
Ja, er muss die Schachfiguren in Position bringen für den Abschlussband und das ist natürlich irgendwo auch eine undankbare Aufgabe, ne? Das vorbereitende Heft für den Abschluss zu liefern. Trotzdem, nein, das kann Neo besser.
Das haben sie vor allen Dingen schon oft besser gezeigt. Aber
auch wenn das so kritisch klingt, es ist natürlich mit einer 6 von 10 als Gesamtnote immer noch eine gute Unterhaltung und ein gutes, tolles Heft.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch durchgepflügt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich 3 Hefte gelesen habe. Weil, wie gesagt, ich habe die alle in der Platin-Edition gelesen. Das sind ja praktisch Back-to-Back, also da blättert man einmal über die Titelseite und dann ist man schon im nächsten Heft. Wirklich sehr schön, sehr schön. Aber eine Frage habe ich noch. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich was überlesen habe. Am Anfang der Staffel hatten wir doch die Schilderung, dass die Metropolen in Amerika in diesem Bürgerkrieg versunken sind. Davon habe ich
Ja.
jetzt hier im Heft gar nichts gemerkt.
Nein.
Habe ich da was überlesen oder irre ich mich
Nein.
da?
Nein. Diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die ein paar Wochen vorher noch waren, sind abgeflaut. Das ist so wie mit dieser Black Lives Matter-Geschichte, ne? Da wird dann ein, zwei Tage geplündert und alles kocht hoch und dann beruhigen sich die Leute wieder. Aber es gibt ja keine Geschäfte mehr zum Plündern.
Ja, aber
Man verzeihe mir diesen Zynismus dahinter, aber es hat sich halt irgendwie, ist es vorbei, weil jetzt hast du ja auch die Fantan, ne? Und das wird zwar nicht explizit nochmal geschildert. Ich meine, zu Anfang heißt es ja der böse Perry, der die ganze Welt ins Unglück gestürzt hat. Und jetzt hast du halt Außerirdische, die hier Amok laufen und alles plündern. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach wichtiger und hält die Menschen vom Amoklaufen gegen Perry ab.
trotzdem finde ich es halt schwach, dass hier nicht mal so ein Halbsatz dafür verwendet wird, zu sagen, ja, das hat sich so und so entwickelt. Es hätte ja auch durchaus reingepasst in diese Interviewsituation von der Berichterstattung, die Sie da im Fernsehen sehen. Finde ich halt schade, dass Sie das so anscheinend, also für mich fühlt es sich an, als hätten Sie es vergessen, dass Sie es am Anfang der Staffel erzählt haben.
Hätte, hätte
Hätte,
Fahrradkette.
hätte, Fahrradkette, ja. Wie gesagt, 6 von 10. Ich habe als abschließendes Fazit in mein Heft geschrieben, meh. Aber hey, beim nächsten Mal kommt das Grande Finale, dann sind wir auch zu dritt. Habe ich das richtig? Ja, wir sind zu dritt, genau. Der unvergleichliche Mario Stas, der Kickboxende, der boxt uns dann alle. Der Kickboxende Sven Fässer und meine Wenigkeit werden dann einmal über das Heft sprechen, die Nummer 16, als Heft, ne? So wie wir das jetzt die letzten Male gemacht haben. Und dann nochmal in einer kleinen Runde über die Staffel insgesamt, so als Gesamtpaket.
Ja, ein bisschen lästern.
Ja, einfach nochmal einen Schlussstrich ziehen, damit wir praktisch das Fundament haben, bevor wir dann in die dritte Staffel starten.
Wir sind die Lästerschwestern.
Die Lästerschwestern, das wäre auch ein gutes Podcast-Format. Ist vielleicht was für ZMUW. Ihr hört die nächste Folge Bulls Bulletin am 20.04.2021. Und kleiner Teaser von mir, dann gibt es auch das neue Intro schon zu hören. Das ist nämlich die erste Folge mit dem neuen Intro, Mario.
Juhu.
Du hast das neue Intro schon gehört und magst du vielleicht einen
Juhu.
kleinen Teaser geben?
Ja. Yay.
Alles klar, Mario. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, heute mit dir hier wieder zu podcasten. Und ich
Jo.
freue mich schon
Mir.
auf die nächste Folge Bulls Bulletin Periron-Neo neu besprochen. Auf Wiederhören.
Tschüss.